Herzlich willkommen. 18.06 Uhr ist es an diesem Donnerstagabend, den 4. Juni 2026. Hier ist der Kontrafunk mit seiner Live-Abendsendung 1820 am Frohen Leichnam. In St. Petersburg läuft das Internationale Wirtschaftsforum, einst als russisches Davos bekannt. Nach Jahren der Eiszeit sind erstmals wieder deutsche Unternehmer und Politiker angereist. Öffnet sich hier ein neuer Gesprächskanal oder sendet das Treffen vor allem politische Signale? Darüber sprechen wir mit Wirtschaftsjournalist und Kontrafunk-Kollegen Oliver Stock. Außerdem blicken wir nach New York. Da gab es einen Jubel, fast wie bei einer 12-fachen Punktevergabe vom Eurovision Song Contest, vor allem aus der österreichischen Ecke. Österreich kehrt nämlich 2027 in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zurück und hat sich bei der Wahl überraschend gegen Deutschland durchgesetzt. Was bedeutet dieser Erfolg tatsächlich? Und welchen Einfluss kann ein neutrales Land in einer zunehmend konfliktreichen Welt noch ausüben? Das fragen wir Libratus-Herausgeberin Gudula Walterskirchen. Von der Weltpolitik gehen wir zur Medienpolitik und zu einem kugelrunden Geburtstag, denn vor 40 Jahren erschien die erste Ausgabe der Jungen Freiheit. Aus einem Schülerprojekt wurde ein Medienhaus. Was treibt jemanden an, über 4 Jahrzehnte an einer publizistischen Idee festzuhalten und das Ganze unter schwierigsten Bedingungen über die Jahre teilweise? Unser Gast ist Gründer und Chefredakteur Dieter Stein. Und schließlich geht es am heutigen Frohen Leichnam um eine Entscheidung aus Köln, die viele als weit mehr als eine lokale Nachricht verstehen. Warum daran eine grundsätzliche Frage für Kirche und Gesellschaft hängt, dazu hören Sie den Kommentar des Tages von David Berger. Ich bin Gernot Danowski. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören 18.20 am Donnerstag. Sie hören 18.20, unser Live-Journal am Donnerstagabend im Kontrafunk. Das Internationale Wirtschaftsforum in St. Petersburg galt lange als das russische Davos. Hier trafen sich Staats- und Regierungschefs, internationale Investoren und Spitzenmanager aus aller Welt. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat sich das Bild jedoch grundlegend verändert. Viele westliche Unternehmen haben Russland verlassen. Sanktionen prägen die Beziehungen zwischen Moskau und Europa. Umso mehr Aufmerksamkeit erhält das diesjährige Forum. Erstmals seit Beginn des Krieges reisen wieder deutsche Unternehmer und Politiker nach St. Petersburg. Die einen sehen darin einen wichtigen Gesprächskanal für die Zeit nach dem Krieg. Die anderen warnen vor einem politischen Signal, das der Kreml für seine Zwecke nutzen könnte. Doch wie viel wirtschaftliche Substanz steckt wirklich dahinter? Wie steht die russische Wirtschaft unter dem Druck von Sanktionen, Kriegskosten und Fachkräftemangel da? Und warum reisen ausgerechnet jetzt viele deutsche Unternehmer und sogar Politiker nach St. Petersburg? Darüber spreche ich jetzt mit dem Wirtschaftsjournalisten und Kontrafunk-Kollegen Oliver Stock. Grüß dich.
Ja, hallo Gernot.
Viele kennen das Wirtschaftsforum in St. Petersburg nur dem Namen nach. Welche Bedeutung hat dieses Treffen eigentlich für Russland?
Ja, du hast es ja eben gesagt, das russische Davos, und so möchte Putin es auch gerne haben. Und es war in der Tat ein bedeutendes Treffen in den vergangenen Jahren, vor allen Dingen vor dem Kriegsausbruch in der Ukraine, war es ein Stelldichein der internationalen Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft war dort auch immer prominent vertreten mit Vertretern von DAX-Konzernen, die waren alle dabei. Es wurden Deals gemacht, es wurde verhandelt, es wurde viel gesprochen. Putin hat das immer als ein Schaufenster der russischen Wirtschaft benutzt.
Wer sind denn die wichtigsten Teilnehmer in diesem Jahr?
In diesem Jahr ist es nicht so, dass dort eine riesige deutsche Delegation hingeht. Aus Deutschland kann man eine Gruppe der AfD dort treffen. Das sind etwa 4 Abgeordnete, die da sind. Und die sagen, okay, wir machen bei der offiziellen Russlandpolitik der Bundesregierung und Deutschlands nicht mit, sondern wir versuchen hier den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen und auch Gesprächsbereitschaft zu signalisieren. Es sind aber auch deutsche Unternehmer da. Da gibt es einmal den Verleger der Berliner Zeitung. Es gibt einen großen, Agrarunternehmer, der allerdings schon seit Jahren seine Geschäfte eher von Moskau aus betreibt als von Deutschland. Und es gibt einen Chef einer Handelskette, der Handelskette Globus, den ehemaligen Chef, der allerdings immer noch dort die Geschäfte mit beeinflusst. Die sind dorthin gereist und die lassen sich dort sehen. Das Bemerkenswerte ist eigentlich, dass es zum ersten Mal so wieder ist, seit dem Kriegsausbruch, dass auch deutsche Unternehmer überhaupt in St. Petersburg vor Ort sind.
Und sind die großen westlichen Konzerne endgültig verschwunden oder gibt es da auch erste Anzeichen einer vorsichtigen Rückkehr und das erste Vorfühlen, Hand ausstrecken, so nach dem Motto?
Naja, man muss es so sehen. Es sind etwa 20.000 Gäste, die auf dieser St. Petersburger Konferenz erwartet werden. Das ist eine riesige Anzahl. Es kommen zahlreiche Länder, unter anderem auch die Amerikaner mit eigenen Delegationen. Die Chinesen kommen, viele Länder aus Afrika sind da, die kommen. Und da sind die paar Köpfe aus Deutschland sicherlich nicht die größte und auch nicht die wichtigste Delegation. Aber man sieht eben daran, dass im jetzt gut vierten Kriegsjahr zum ersten Mal wieder auch ein paar Deutsche dabei sind, dass der einhellige Widerstand gegen Putin und gegen sein Vorgehen in der Ukraine, dass der bröckelt und dass sich viele überlegen, ja, wie machen wir denn jetzt weiter? Wie wollen wir eigentlich vorbereitet sein für eine Zeit, wenn dieser Krieg einmal vorbei ist?
Wenn wir die Veranstaltung mal verlassen und auf die wirtschaftliche Realität schauen, wie geht es denn der russischen Wirtschaft derzeit tatsächlich? Also offiziell gibt es ja durchaus beachtliche Wachstumszahlen. Da ist die Frage, wie viel Rüstung steckt da drin und wie belastbar sind denn diese Zahlen?
Die Zahlen sind nicht sehr belastbar, weil natürlich vieles, was auch aus Russland dringt, auch stark gesteuert ist. Das wirklich zu verfolgen, ist gar nicht so einfach. Das, was man sehen kann, ist, dass die russische Wirtschaft stagniert. Sie hat kaum noch Wachstum. Das ist irgendwo im Bereich zwischen 0,2 und 0,4%. Das ist ganz stark durch den Rüstungssektor getrieben. Und es gibt natürlich inzwischen ganz massive Auswirkungen der Sanktionen. Da geht es vor allen Dingen um das Thema, dass Öl und Gas aus Russland im Westen jedenfalls nicht mehr gekauft wird. Da geht es um das Thema, dass das Finanzsystem blockiert wird, dass russisches Geld im Ausland eingefroren ist. Und all das macht dem Land jetzt im vierten oder gut vierten Kriegsjahr deutlich zu schaffen. Auf der anderen Seite muss man das auch mal richtig einordnen. Wenn man hier die westliche Berichterstattung über die russische Wirtschaft liest, dann liest man, okay, Stagnation. Man liest, es wird getrieben durch den Rüstungssektor. Und man liest, bei Öl und Gas gibt es Probleme. Im Grunde genommen, wenn man das so liest, könnte man das auch auf Deutschland anwenden. Wir haben fast kein Wachstum. Wir haben bei Öl und Gas das umgekehrte Problem, nicht, dass wir es nicht loswerden, sondern dass wir es nicht zu einem gewissen Preis auch kriegen. Und wir haben auch einen ganz erheblichen Anteil am Wachstum, der durch die Rüstung erzeugt wird. Also so ganz weit auseinander, jedenfalls von den Zahlen her, sind die Länder dann auch wieder nicht.
Und man kann vielleicht auch sagen, dass trotz der ganzen Sanktionen die russische Wirtschaft nach wie vor zumindest noch existiert. Unter den Teilnehmern gibt es Deutsche, du hast es auch gesagt, kann ein deutsches Unternehmen dort derzeit überhaupt nennenswerte neue Investitionen planen, auch bei der aktuellen Kriegs- und Sanktionssituation?
Das ist natürlich Harakiri. Wenn Sie unter den jetzigen Gegebenheiten etwas planen würden, die Unternehmen, dann ist es nicht sicher, ob diese Investitionen sich wirklich rechnen, ob sie haltbar sind. Also es ist eine große, große Zurückhaltung der deutschen Unternehmen da zu spüren. Es ist aber natürlich so, dass es viele Unternehmen gibt, die auf den russischen Markt angewiesen waren. Ich denke nur zum Beispiel an solche großen Landmaschinenhersteller wie zum Beispiel Klaas, der diese riesen Mähdrescher baut, die in aller Welt zu sehen sind. Und der hatte den russischen Markt nun auserkoren als den Wachstumsmarkt der Zukunft. Und für solche Unternehmen ist es extrem schwierig, auch nach 4 Jahren wirklich umzusteuern. Und dass sie die Brücken dort alle abreißen, das kann man auch nicht von so einem Unternehmen verlangen. Also die werden alles tun, um, wenn sich der Krieg, wenn der Krieg zu Ende ist, um da auch wieder ihre Fühler ausstrecken zu können und wieder ins Geschäft zu kommen.
Lass mich da mal anknüpfen. Das ist nämlich genau das, wenn man so zwischen den Zeilen liest, da hat man das Gefühl, werden in St. Petersburg da bereits wirtschaftliche Beziehungen für die Zeit nach dem Krieg eher vorbereitet, als jetzt neue Investitionen zu machen?
Das ist sicherlich das Ziel. Das Ziel ist, und das ist ja auch ein Stück weit Realismus, dieser Krieg, der wird nicht ewig gehen. Und ist auch nicht absehbar, dass das Putin-Regime über diesen Krieg wirklich fällt. Und deswegen bedeutet es auch, ein Stück weit realistisch zu sein, sich zu überlegen, wie geht es denn in einem Jahr, in zwei Jahren, wenn dieses Massaker da an der Ukraine-Front endlich vorbei ist, wie geht es denn dann weiter? Und dort muss man sich natürlich jetzt in Stellung bringen. Und deswegen ist dieses Wirtschaftsforum auch voll. Das ist ja nicht nur, ich sagte es schon, nicht nur Amerika da. Auch China kommt sogar mit einer hochrangigen Delegation. Und es geht natürlich allen darum, die Brücke nach Russland nicht abreißen zu lassen. Bei manchen ist sie niemals abgerissen, sondern da geht es ums Weitermachen. Aber im Fall Deutschland oder im Fall Europa geht es natürlich um eine Nachkriegszeit. Und irgendwann muss man auch anfangen, darüber nachzudenken, wie das aussehen soll.
So oder so, also eine Wohlfühlveranstaltung, mehr oder weniger auch für die Russen und für Putin, auch wenn es eben jetzt die Drohneneinschläge gestern gegeben hat und vorgestern und dieses Gaswerk da getroffen wurde. Neben den Unternehmen, wir haben es auch schon angesprochen, sind eben AfD-Politiker angereist, deren Ziel es sicherlich auch ist, eben sich zu verknüpfen. Aber grundsätzlich, welche Rolle spielen denn politische Delegationen auf so einem Wirtschaftsforum? Also haben Politiker tatsächlich Einfluss auf wirtschaftliche Entwicklung, gerade wenn man in der Opposition ist?
Na, was die AfD da macht, das passt natürlich in das Bild, dass sie sagt, okay, wir brauchen die Gesprächsbereitschaft zu Russland. Und das ist ja auch eine Oppositionshaltung, die sehr legitim ist. Und die Erfolge der AfD in den Umfragen sprechen ja dafür, dass auch viele Menschen dem folgen können. Insofern, ja, die Opposition grenzt sich da deutlich von der Regierung ab. Und das ist auch der Job der Opposition, sowas zu machen, um zu sagen, ja, es gibt Alternativen zu dem jetzigen Regierungskurs und für die steht diese AfD. Insofern, ja, sie kann das machen. Welche Erfolge sie damit hat, und welche Aussichten sie damit hat, ihre Oppositionsrolle noch zu stärken, das zeigt sich eben in Umfragen, spätestens in Wahlen, die ja im September dann auch in den entsprechenden Bundesländern anstehen.
Sagt der Wirtschaftsjournalist und Kontrafunk-Kollege Oliver Stock. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Ausführung. Schönen Abend.
Ja, danke dir.
Sie hören 1820, unser Live-Abendjournal im Kontrafunk am Donnerstag. Österreich sitzt ab 2027 wieder im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, zum vierten Mal in seiner Geschichte. Bei der Wahl in der UNO-Generalversammlung hat sich Österreich überraschend gegen Deutschland durchgesetzt. Die Regierung feiert das natürlich als außenpolitischen Erfolg. Es gibt aber auch Grund, kritisch zu fragen, was bringt denn so ein Sitz in einem Gremium, das durch Vetomächte USA, Russland und China oft blockiert wird? Und welche Rolle kann ein neutrales Land wie Österreich in einer zunehmend konfliktreichen Welt überhaupt spielen? Darüber spreche ich jetzt mit der Historikerin, Publizistin und Herausgeberin des Magazins Libratus, Dr. Gudula Walterskirchen. Herzlich willkommen, schönen Abend.
Schönen Abend.
Frau Walterskirchen, lassen Sie uns mal so ein bisschen über die Bedeutung sprechen. Österreich hat sich unter anderem auch gegen Deutschland durchgesetzt und einen nicht ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat errungen. Ist das tatsächlich ein großer außenpolitischer Erfolg oder vor allem Symbolpolitik?
Also es ist zweifellos natürlich ein unglaublicher Image-Erfolg, denn das ist ja auch schon ein Vertrauensvotum, das man hier bekommt. Und die Diplomatie, das darf man nicht vergessen, hat so ihre eigenen Regeln. damit ist es auch bestätigt, dass Österreich sehr wohl auch in der Lage ist, wenn es sich anstrengt und die richtigen Argumente bringt, auch diplomatisch eine Rolle zu spielen. Also es ist nicht nichts. Ich würde es jetzt aber nicht bezeichnen, dass das die Welt dreht sich jetzt in eine andere Richtung. Aber es ist doch insgesamt, wenn man der UNO überhaupt noch eine Bedeutung gibt, schon ein schöner Erfolg, der natürlich, wenn man weiß, wie die Österreicher zu den Deutschen stehen, ja, uns natürlich dahingehend der Bevölkerung doppelt Freude macht und auch in den Medien, weil man ja immer wieder als kleiner Bruder so ein bisschen von oben herab betrachtet wird. Also das gilt nicht nur für den Fußball, es gilt auch für die UNO.
Ja, weil Sie gerade den Fußball angesprochen haben, Sie erinnern sich vielleicht, für die Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland brüstet sich ja der ehemalige Titanic-Mann Martin Sonneborn damit, mit Wurstkörben und Kuckucksuhren die Leute auf seine Seite im Sinne für Deutschland gezogen und bestochen zu haben und gesagt, er war dafür verantwortlich. Scherz beiseite, Frau Waldeskirchen. Ja. Warum haben sich so viele Staaten für Österreich entschieden, wenn es nicht die Kuckucksuhren waren? Also was waren aus Ihrer Sicht die entscheidenden Argumente?
Also wenn man sich ansieht, warum sich die Länder, ich meine, das ist natürlich eine geheime Abstimmung und da plaudert ja nicht jeder gleich aus, warum er welches Land unterstützt hat, aber das war im Vorfeld schon relativ klar und auch in der Begründung. Von der Bundesregierung wird sehr stark die Kleinheit ins Treffen geführt. Das würde ich sagen, das war eigentlich zu Beginn eher ein Ausschlusskriterium. Also dass gerade ein kleines Land ja auch weniger Gewicht hat. Also ich halte dieses vorgeschobene Argument für einen blanken Unsinn, sondern das zweite Argument ist das, was sicher mehr eine Rolle gespielt hat, wie auch bei den vergangenen UNO-Sitzen, wie Sie es ja schon erwähnt haben, für Österreich. Das war hauptsächlich die Neutralität. Wenn man sich die Landkarte Europas ansieht, dann sieht man ja, dass es ja eigentlich kaum mehr neutrale Länder gibt. Und eines der wenigen ist eben Österreich. Unter den aussichtsreichsten Kandidaten war es das einzige. Und das war auch einer der Gründe, denn es ist ja nur logisch, in einer so aufgeheizten Stimmung, in einer so gefährlichen Weltenlage, wie wir es jetzt haben, in einem so gespaltenen Europa mit Krieg und allem Möglichen, hat natürlich ein neutrales Land entscheidende Vorteile. Also ich halte das für den allerwichtigsten Grund. Und die Einreichung war schon vor 15 Jahren, die Bewerbung. Und da war hundertprozentig das Neutralitätsargument das Wichtigste.
Österreich war bereits dreimal Mitglied des Sicherheitsrates. Welche Rolle hat das Land dort in der Vergangenheit gespielt? Gibt es da Erfolge, auf die man heute noch verweisen kann?
Da Erfolge, das ist ein bisschen schwierig, weil Sie haben es schon erwähnt. Ich meine, das hat ja mehr oder weniger symbolischen Charakter, denn die Großen machen es in Wirklichkeit unter sich aus. Das muss man schon ganz ehrlich sagen, das ist ja auch immer die Schwäche auch der UNO gewesen. Einerseits die Stärke, wenn man natürlich die großen Player international am Tisch hat, andererseits auch die Schwäche. Und dahingehend kann man nicht mit Fug und Recht behaupten, ein bestimmter Punkt wäre jetzt allein auf Österreichs Mitgliedschaft im Sicherheitsrat zurückzuführen. Es hängt immer von den handelnden Personen ab. Das heißt, natürlich auch, welche Diplomaten sind dort. Ich erinnere an Peter Jankovic, der damals wirklich sehr viel Einfluss hinter den Kulissen ausgeübt hat, weil er einfach unglaublich gut vernetzt war. Also es hat immer auch was mit den handelnden Personen zu tun, wie der Draht ist, wie glaubwürdig sie auch Positionen vertreten und auch für andere sprechen. Man ist ja nicht, und das ist das zweite Missverständnis der österreichischen Regierung, es ist ja nicht Österreich als Land, das jetzt einen riesigen Einfluss hat. Ja? Das heißt, für unsere Interessen, sondern wir sollen ja Sprachrohr für andere sein und haben damit auch eine große Verantwortung übernommen. Also ich würde das ein bisschen relativieren, aber auch nicht kleinreden. Gerade Österreich hatte in der Vergangenheit, ich erinnere jetzt an Bruno Kreisky, ein unglaubliches Gewicht in der internationalen Politik, speziell zum Beispiel auch, was den Nahostkonflikt anlangt. Ich erinnere an die enge Beziehung zu Yasser Arafat, die Kreisky damals unterhalten hat, gegen viel Kritik übrigens. Da wurde schon einiges erreicht und ich nehme an, dass hier diese Bilder noch im Kopf sind von der damaligen Rolle Österreichs, warum man ihm jetzt noch einmal die Chance gibt, hier außenpolitisch positiv wirksam zu werden.
Viele Menschen fragen sich aber trotzdem, was bringt Österreich dieser Sitz eigentlich ganz konkret?
Das ist eine sehr spannende Frage. Also abgesehen vom Imagegewinn, ja, den vor allem die Frau Außenministerin in ihrer, wie soll ich sagen, speziellen Verfasstheit für sich persönlich jetzt sich zugute hält. Also für Österreich, glaube ich, könnte ein sehr positiver Effekt sein, dass man plötzlich wieder über die Neutralität als etwas Positives spricht. Denn man darf nicht vergessen, dass die österreichische Neutralität ständig totgeredet wird. Auf das möchte ich später vielleicht noch im Detail zu sprechen kommen. Gleichzeitig aber 80%, also eine sehr wachsende Gruppe an Menschen, Bürger dieses Landes, an der Neutralität festhalten wollen, weil sie sagen, in genau diese Situation, die wir jetzt haben, mit einer Kriegsgefahr, mit ständigen Zündeln und Zwischenfällen und der Dritte Weltkrieg steht so quasi vor der Tür, ja, das wird ja den Leuten ständig suggeriert, hat die Neutralität, hat uns immer positive Effekte gebracht seit dem Zweiten Weltkrieg. Also wir sind wirklich gut gefahren damit, seit wir sie haben. Und es ist nur vernünftig, sie zu behalten. Die Politik, speziell die Bundesregierung in Person von ÖVP und NEOS, reden hier völlig konträr. Und es ist jetzt wirklich sehr interessant, wie sich die nächsten Wochen und Monate entwickeln werden, dass man diese Wolte, die man hier schlägt, ja, außenpolitisch, wie man das dann innenpolitisch hinkriegt. Also es ist jedenfalls eine Stärkung jener in diesem Lande, jener wenigen, die in der Öffentlichkeit der Neutralität das Wort reden und die man eigentlich mittlerweile so fast als ja, um es mit den Worten von Frau Meindl-Reisinger zu zitieren, wie sie in der Corona-Zeit im Zuge der Impfpflicht gemeint hat, also im Hinblick auf die Volksverräter, die nicht für die NATO sind.
Sozusagen hat man sich für Österreich entschieden, trotz Beate Meindl-Reisinger, könnte man so sagen, weil die gute Frau ist ja jetzt nicht so sehr für Sympathien für die Neutralität bekannt, oder?
Also wenn man davon ausgeht, dass die Neutralität, also da, und ich kann mir kein anderes relevantes Argument vorstellen, ich denke da zum Beispiel auch an Russland, ja, oder an andere große Player, die haben natürlich ein Interesse an neutralen Staaten und auch, dass die erhalten bleiben und auch andere Länder auf dieser Welt, die diesen Konfliktpotenzial, das hier immer gefährlicher wird, sehr misstrauisch gegenüberstehen und sehr sorgenvoll gegenüberstehen, da liegt es doch auf der Hand, dass hier die Neutralität das wichtigste Argument ist. Und da ist die Frau Meindl-Reisinger nicht gerade das Aushängeschild, sondern ganz im Gegenteil. Sie hat in Österreich den Spitznamen NATO-Beate und den hat sie nicht umsonst.
In welchen Bereichen ganz konkret könnte Österreich denn tatsächlich Akzente setzen? Also bei Friedensinitiativen, bei humanitären Fragen, bei Vermittlungsbemühungen, gerade in dieser Zeit. Wahrscheinlich ist der Tisch, was das angeht, reich gedeckt, aber was sagen Sie?
Also theoretisch, wenn man es gut macht in all diesen Bereichen, die Sie genannt haben. Also es gibt eine traditionell gute Achse Richtung Nahen Osten. Oder wie ich letztens belehrt wurde, das müsste es eigentlich heißen, Westasien, aber wie auch immer. Hier gibt es wirklich traditionelle Verbindungen. Und dann darf man auch nicht vergessen, also von der Haltung her ist es wirklich so, dass man in diesem Lande, jetzt abgesehen von den Protagonisten, die ich genannt habe, die Haltung der Neutralität verinnerlicht hat. Also ich bin immer wieder überrascht, auch in der normalen Bevölkerung, die jetzt keine politischen Mandatare oder weiß ich nicht, Politikwissenschaftler sind, wie sehr viele Menschen die Fähigkeit haben, die Interessen beider Seiten wahrzunehmen und sich nicht sofort auf eine Seite zu schlagen. Also zum Beispiel im Konflikt zwischen Israel, also im Krieg, der es ja leider mittlerweile ist, zwischen Israel und den Palästinensern beziehungsweise Arabern, ist es offenkundig. Also hier geht es wirklich quer durch. Wird wirklich beide Seiten immer wieder abgewogen. Das Ähnliche ist im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Das will man den Leuten zwar abgewöhnen, aber ich bin immer wieder erstaunt, dass diese Haltung der Neutralität wirklich schon ein bisschen in die DNA übergegangen ist. Ähnlich wie es ja auch bei der Schweiz ist.
Es ist aber die Frage, ja, Neutralität und neue Weltordnung. Das ist so ein bisschen gerade der Widerspruch, die Weltordnung. Die Welt ordnet sich neu und das unter Schmerzen. Österreich versteht sich traditionell als neutrales Land, haben Sie jetzt gerade gesagt. Da ist die Frage, passt so ein Sitz im Sicherheitsrat gut zu dieser Rolle oder entsteht dadurch ein neues Spannungsverhältnis? Also gerade für Österreich, dass sich dann vielleicht auf die eine oder andere Seite schlagen muss in irgendeiner Abstimmung.
Naja, das ist natürlich immer das Problem. Darum habe ich auch vorhin von der Verantwortung gesprochen. Also es wird natürlich genau hingesehen. Man muss natürlich bei einer Abstimmung irgendeine Position beziehen, anders geht es ja nicht. Ja, die Frage ist, wie begründe ich diese und mit welcher Haltung und mit welchem Ziel gehe ich da rein? Ja? Gehe ich hinein, um einen gewissen Block zu stärken? Ja? Oder gehe ich hinein, weil ich sage, ja, also die Argumente und die Interessen dieser Seite haben mich mehr überzeugt und führen eher zum Frieden. Also Österreich hat auch immer sehr eine engagierte Neutralitätspolitik gemacht. Man denkt zum Beispiel auch an die sogenannten Blauhelm-Einsätze der UNO. Man ist ja auch immer, leider steigt Österreich, und das wird auch ein sehr spannender Punkt, Österreich hat ja beschlossen, dass es Ende dieses Jahres aus allen diesen UNO-Einsätzen sich zurückzieht. Wie das dann jetzt zu dieser neuen aktiven Rolle passt, da bin ich auch schon sehr gespannt. Aber das hängt dann wieder von den handelnden Personen dort ab, inwieweit die in der Lage sind, dass diesen Vertrauensvorschuss, den sie jetzt bekommen haben, auch wirklich umzusetzen und beziehungsweise dann auch an die handelnden Akteure weiterzutragen. Das ist jetzt die Kunst der Diplomatie und da werden wir jetzt sehen, ob die Versprechungen oder die Überzeugungsarbeit, die offensichtlich im Hintergrund geleistet wurde, vor allem von der grünen Abgeordneten beziehungsweise früheren grünen Abgeordneten Ulrike Lunacek und dem früheren FPÖ-Verteidigungsminister Herbert Scheibner, die dürften hier nicht schlechte Arbeit geleistet haben, unter anderem Diplomaten. Also das geht ein bisschen über die Parteigrenzen hinweg. Das wird sich zeigen, ob die das schaffen und ob sie das wirklich umsetzen.
Es ist fast so ein bisschen so wie bei dem Bombenentschärfungskommando. Ja, man braucht es nicht jeden Tag, aber wenn man es braucht, ne? Und so ist vielleicht Österreich auch, dann müssen wir uns jetzt mal die neutralen Leute hierher holen und quasi als Spezialisten. Aber befindet sich Österreich damit auch so ein bisschen an einem Wendepunkt seiner Außenpolitik? Ist das wunderschöne Alpenland Österreich, das nur allzu gern von Deutschen im Sommerurlaub besucht wird, weg von der Rolle des Beobachters, mehr hin zur internationalen Verantwortung und aktiver Politik?
Also ich würde das andersrum sehen. Ich würde sagen, wir waren jetzt Jahrzehnte in einer sehr aktiven Rolle, obwohl wir nur so ein kleines und unbedeutendes Land sind. Ja, wir haben keine Bodenschätze, wir haben wenige Einwohner, wir sind an keiner besonders geostrategischen wichtigen Position, außer dass gerne die NATO-Länder hätten, dass man halt leichter durchfahren kann. Ja? Aber ansonsten haben wir ja nicht viel zu bieten. Also ich habe schon Kreisky erwähnt, ich habe die UNO-Einsätze erwähnt, die immer sehr dominant unter österreichischer Führung waren. Das darf man nicht vergessen, am Golan zum Beispiel. Sehr viel Verantwortung, sehr viel Engagement. Also das ist eine Behauptung, die immer wiederholt wird, die aber einfach nicht stimmt, dass Österreich sich in einer Zuschauerrolle bequem gemacht hätte. Es hat sich nur in manche Konflikte nicht aktiv eingemischt. Aber, und das dürfen Sie auch nicht vergessen, Österreich ist Sitz, einer der Sitze der UNO. Wir haben hier ein UNO-Center, wir haben hier den Sitz der OSZE, die ja genau eigentlich zuständig wäre für die Konflikte, die jetzt in Europa toben. Wir sind Sitz der OPEC und das ist hauptsächlich deswegen, weil wir ein neutrales Land sind und weil damals gute, aktive Politik gemacht wurde. Also das mit dem Zuschauern, das wird ständig wiederholt, ist aber reine Propaganda.
Sagt die Historikerin, Publizistin und Herausgeberin vom Libratus-Magazin Dr. Gudula Walterskirchen. Danke fürs Gespräch, Ihnen einen schönen Abend.
Ja, danke für das Gespräch auch von meiner Seite und einen schönen Abend.
»1986. Helmut Kohl regiert die Bundesrepublik, die Mauer steht noch, das Internet kennt praktisch niemand und im badischen Freiburg erscheint die erste Ausgabe einer kleinen Zeitung namens Junge Freiheit. 4 Jahrzehnte später ist Deutschland ein völlig anderes Land, die Medienwelt steht Kopf Und aus dem einstigen Schülerprojekt ist ein professionelles Medienhaus geworden. Was treibt jemanden an, über 40 Jahre an einer publizistischen Idee festzuhalten? Und was ist daraus geworden? Darüber spreche ich jetzt mit dem Gründer und Chefredakteur der Jungen Freiheit, Dieter Stein. Einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Danowski.
Herr Stein, nehmen Sie uns mal mit ins Jahr 1986. Was hat einen jungen Schüler damals dazu bewegt, eine Zeitung wie die Junge Freiheit zu gründen?
Also das war wirklich eine absolute Mini-Initiative, wenn Sie so wollen. Ich war damals noch Schüler und die Junge Freiheit heißt Junge Freiheit, weil sie eigentlich zu dem Gründungszeitpunkt das Organ einer Jugendorganisation, einer gerade von der Rechtspartei Republikaner abgespaltenen Kleinpartei, Freiheitliche Volkspartei werden sollte. Und diese Organisation sollte Freiheitliche Jugend heißen. Ja? Und das hatte sich dann aber schon nach einem halben Jahr erledigt. Die Partei ist bei einer bayerischen Landtagswahl 1986 sang- und klanglos untergegangen. Ich bin dann auch ausgetreten. Aber wir hatten am Ende des ersten Jahres sage und schreibe 36 Abonnenten bundesweit. Und dann habe ich einfach damit in dem kleinen Kreis von Mitstreitern weitergemacht. Und aber was der Kern ist, ja, bis heute, ist, dass die Einsicht, dass die Schwäche der Konservativen gegenüber der Linken vor allem an der medialen Schwäche liegt. Und das ist, wir haben ja bis heute eine unglaubliche Asymmetrie zwischen einem von Medien, also einerseits dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch etablierten Medienhäusern, die eben eine unglaublichen linke Schlagseite haben. Also es geht schon mit der Ausbildung von Volontären los, aber auch den Redaktionen. Und dem etwas entgegenzusetzen und nicht einfach nur abzuwarten, also Kontrafunk ist ja auch ein wunderbares Beispiel für eine Eigeninitiative, dafür zu sorgen, dass einfach durch Eigeninitiative etwas entsteht und Medien geschaffen werden, die einen Resonanzraum für unsere Vorstellungen bieten.
Welche Themen oder welche Entwicklungen haben Sie denn zu dem Zeitpunkt, wo Sie diese Initiative selber ergriffen haben? Welche Themen haben Sie damals vermisst, sodass Sie gesagt haben, dafür müssen wir jetzt was machen?
Naja, ein wichtiges Thema, was in unterschiedlichen Facetten sich bis heute durchzieht, ist natürlich die Frage der Nation und unserer, wie soll man sagen, dass wir das Verhältnis zu uns selbst normalisieren müssen, dass wir akzeptieren müssen, dass wir eine Nation sind. Das war ein wichtiger Schritt. 1990 dann die Wiedervereinigung, vorher der Mauerfall. Aber wir befinden uns eigentlich dann schnell wieder auf der Flucht vor uns selbst, sagen, also wir geben die D-Mark in Europa preis und es herrscht eigentlich gesellschaftlich die Idee vor, der Nationalstaat ist zu überwinden und wir müssen aufgehen am vereinten Europa, sind am besten noch Weltbürger. Und es kehrt immer wieder diese Frage auch im Zuge der Migrationskrise spätestens ab 2015. Wollen wir Deutschen das eigentlich überhaupt? Also, dass wir in eine solche Transformation laufen? Und woran liegt es eigentlich, dass wir da im Gegensatz zu allen anderen europäischen Nationen davor flüchten, eben also zunächst mal selbstverständlich eine Nation zu sein? Und das ist ein wichtiger roter Faden bei uns. Das zweite Thema sicherlich ist das war schon bei unserer Gründung eben, es war ja auch ein Teil des Versuchs einer Parteigründung, dass es immer ein Repräsentationsdefizit gegeben hat. Das heißt, dass es eine Lücke gibt, rechts neben der Union, die nicht abgedeckt wird und dass es notwendig ist, dass diese Lücke geschlossen wird. Das ist viele Mal schiefgegangen, also Ansätze dafür, ob die Republikaner, Bund Freier Bürger, Schildpartei mit der AfD seit 2013, wird diese Repräsentationslücke tatsächlich geschlossen und es verändert sich die politische Tektonik in Deutschland. Dafür haben wir eigentlich immer plädiert, dass das passieren muss.
Mhm. Wenn Sie uns nochmal mit zurücknehmen und wenn Sie vielleicht auch über die vielen Jahre mit uns so ein bisschen vergleichen. Also erstmal, wie war das gesellschaftliche und mediale Klima Mitte der 1980er Jahre aus Ihrer Sicht? Und natürlich, aller Anfang ist schwer, aber Sie haben sich jetzt so lange gehalten und auch gut durchgesetzt und entwickelt. Aber wenn Sie es mit heute vergleichen, also welche Zeit ist denn gerade für so eine Zeitung wie die Junge Freiheit schwerer gewesen? Damals oder heute?
Also sie haben heute natürlich wirklich ein ganz anderes Tempo und andere Möglichkeiten. Also die durch das Internet ab den 2000er Jahren und dann die Entstehung der sozialen Medien sind natürlich technische Möglichkeiten und Reichweiten entstanden. Davon konnten wir in den 80er Jahren nur träumen. Also damals mussten sie natürlich wirklich konventionell ein Printmedium in die Welt rufen, in die Welt setzen. Und dann mühsam Kontakte sammeln. Und die kriegt man eben nicht jetzt wie heute über Facebook, Twitter, Instagram oder so ruckzuck, sondern das ist sehr mühselig. Und ja, also dieser Schritt zur Wochenzeitung 1994, wir sind ja dann von Freiburg im Breisgau, wo wir gegründet haben, nach Berlin in die Hauptstadt gezogen. Das war schon ein abenteuerlicher Schritt. Wir haben eben im Gegensatz, es gibt ja jetzt einige neue Medien, beispielsweise News, wo es einen sehr großen Investor im Hintergrund gibt. Wir hatten das nie, sondern auch ich habe nicht reich geerbt oder Eltern, die mir das Geld hinterhergeworfen haben. Ich habe das also selbst an einer Tankstelle und einer Telefonagentur zusammengespart, was ich so in die Zeitung gesteckt habe. Und für den Wochenzeitungsstart haben wir also unter unseren eigenen Lesern geworben für eine Kommanditgesellschaft, also in der wir dann in der Höchstzeit 300 Gesellschafter zusammen hatten, die insgesamt jetzt so 4 Millionen Euro in die Zeitung im Laufe der Jahre investiert haben. Und wir haben, was erst in jüngster Zeit so ein bisschen aufgekommen ist, schon vor 30 Jahren mit Crowdfunding begonnen, also mit einem Kreis Freunde der jungen Freiheit, wo also so rund 5.000 Förderer für die Zeitung gespendet haben und nach wie vor spenden, um den Ausbau zu ermöglichen. Und das hat uns also unabhängig gemacht. Es kann uns niemand das Licht ausdrehen. Das ist also ganz wichtig. Ich finde das auch bewundernswert bei Kontrafunk, wie sie es eben auch schaffen, einen Kreis von Fans und Unterstützern aufzubauen, die sicherstellen, dass sie weitermachen können.
Wobei, was das Licht ausdrehen angeht, man es bei Ihnen ja tatsächlich auch versucht hat, also Angriffe auf die Druckerei und das Verlagsgebäude und so weiter hat es gegeben. Das hat Sie ja sehr lange auch beschäftigt und so weiter. Aber ich verstehe schon, ne, wenn man so lange dann dabei ist und alles da rein investiert, da kriegt man, wie soll ich sagen, irgendwann mal auch einen ruhigeren Puls, kann ich mir dann vorstellen. Also so nach dem Motto, es gab auch schon mal schlimmere Zeiten. Es gab dann auch interessanterweise bessere Zeiten, denn ich erinnere mich selber, 2010 war das, als Sarrazins Buch Deutschland schafft sich ab rauskam. Da haben sie einen Aufkleber beigelegt im Andy Warhol-Stil, wo das Bild von Sarrazin drauf war und dann stand drunter Wende. Und jetzt will ich darauf hinaus, was gibt es sonst noch so für Wellen, die Sie quasi vorher schon geritten haben? Also gibt es irgendetwas, was Sie schon vorgeahnt haben, worauf Sie hingearbeitet haben oder worauf Sie stolz sind, dass Sie das, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen erahnt haben?
Ja, ich will durchaus nochmal darauf zurückkommen, was Sie gesagt haben mit diesen Attacken. Das ist also wirklich traumatisch gewesen, muss ich ehrlich sagen. Als wir Wochenzeitung wurden 1994, dann begann wirklich eine dichte Serie an gewalttätigen Angriffen auf uns, zum Teil auch auf Personen, auf Veranstaltungen, auf Kioske, auf Vertriebsfahrzeuge. Wir haben zwei Überfälle auf die Druckerei gehabt. Also im Oktober 1994 wurden mit Waffengewalt Unterlagen und Versandlisten entwendet in unserer Druckerei in Weimar. Und im Dezember 1994 gab es eben diesen terroristischen Brandanschlag, 1,5 Millionen Mark Sachschaden. Und der Generalbundesanwalt hat wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung gegen die Täter ermittelt, die nie gefasst wurden. Man hat die Spur bis nach Göttingen in die linksautonome Antifa-Szene verfolgt. Auch das ist ein Kapitel für sich, dass also diese Aufklärung nie in diesem Bereich vernünftig gelungen ist. Ja? Und dann zu erleben, ja, dieses ohrenbetäubende Schweigen der Öffentlichkeit und nur wenige, die sich dann bereit sind, solidarisch zu Wort zu melden. Also war schon schockierend. Auch damals das Verhalten der Druckerei, die gehörte zur Gruppe der FAZ. Und das Normalste von der Welt wäre gewesen, zu sagen, seitens der FAZ, selbstverständlich drucken wir sie in einem anderen Druckstandort weiter. Stattdessen haben sie also uns sofort den Druckvertrag gekündigt und uns im Regen stehen lassen. Und wir mussten dann also für einige Wochen von einer Druckerei zur nächsten ziehen, die uns dann auch immer sofort wieder gekündigt hatten. Also dieses Gefühl wirklich, dass man drauf und dran ist, uns tot zu kriegen. Ne? Und das steckt im Grunde bis heute in den Knochen zu sagen, nee, also wir müssen uns dagegen wehren, dass das geschieht. Und das war auch am Ende wirklich die größte Motivation zu sagen, es muss gelingen, durchzusetzen, dass diese Standpunkte, die wir vertreten, selbstverständlich teilnehmen am Diskurs. Die Selbstverständlichkeit ist aber bis heute eigentlich nicht da. Also Sie haben ja auch, Sie haben das ja auch erlebt. Sie wurden ja auch bei Ihrem Fest am Bodensee attackiert. Also man versucht im Grunde genommen ständig so eine Zweiklassengesellschaft zu erzeugen. Auf der einen Seite eben die angeblich relevanten Medien, öffentlich-rechtliche und etablierte Medien. Und dann gibt es so eine zweite Klasse, die über der immer das Damoklesschwert schwebt, attackiert zu werden oder von bestimmten Leistungen abgeschnitten zu sein. Dafür müssen wir wirklich kämpfen, dass das beendet wird. Es muss eine selbstverständliche Breite von links bis rechts geben und weg mit dieser Asymmetrie.
Wenn Sie sich's aussuchen könnten, wollen Sie mal größte Wochenzeitung Deutschlands werden oder wollen Sie vielleicht mal das werden, was die Zeit auch einmal gewesen ist, oder ist das gar nicht Ihr Anspruch? So nach dem Motto, eigentlich wollen wir gar nicht so mainstreamig sein.
Nein, also wir haben schon den Anspruch, so das stärkste konservative Medium zu sein. Und wir sind natürlich auch unter dem jetzt Druck, dass halt einfach Print für Print die Zeit abläuft. Also Wochenzeitungen haben dann schon noch eine Zukunft, aber wir sehen es auch bei der Zeit, die Abonnements sind bei der Zeit bereits zu 60% digitale Abos und nur noch 40% Print. Bei uns ist es noch etwa umgekehrt, aber wir sind also auch dabei, natürlich diesen digitalen Anschluss zu finden und dort hauptsächlich auch zu investieren. Das ist halt so bei den nachwachsenden, jüngeren Lesern. Da wird nur noch auf elektronischen Geräten gelesen und bis hin natürlich auch Bewegtbild in sozialen Medien und so weiter. Ne?
Schließlich muss man seinem Namen Junge Freiheit ja auch noch alle Ehre machen in Zukunft. Die Junge Freiheit wird 40 Jahre alt. Über das Thema und über den Geburtstag und den Werdegang der Wochenzeitung sprach ich mit Chefredakteur Dieter Stein. Herr Stein, Happy Birthday, feiern Sie schön und danke fürs Gespräch. Ihnen schönen Abend.
Herzlichen Dank, Herr Danowski.
Zehn vor sieben, Sie hören 18:20, unser Live-Abendjournal an diesem frohen Leichnam hier im Kontrafunk. Menschen knien auf Kopfsteinpflaster, Blütenbilder auf den Straßen. Darüber zieht der Duft von Weihrauch durch die Luft. Frohen Leichnam ist einer dieser Tage, an denen Glaube plötzlich wieder sichtbar wird im öffentlichen Raum. Und doch passt genau in dieses Bild heute eine irritierende Nachricht, ausgerechnet aus Köln, aus der Stadt, die sich einst heilig nannte, kommt eine Entscheidung, die viele als Signal verstehen, weit über eine einzelne Kathedrale hinaus. Worum es geht und warum daran eine Grundsatzfrage hängt, das beleuchtet ein Kommentar von David Berger.
Wenn am heutigen Fronleichnamsfest die goldene Monstranz unter einem Baldachin durch die Straßen getragen wird, wenn Weihrauchwolken über alte Pflastersteine ziehen, Fahnen im Wind flattern und Blaskapellen feierlich aufspielen, dann zeigt sich katholisches Christentum in seiner sichtbarsten und prächtigsten Form. Es ist der vielleicht katholischste aller Tage, an dem die Kirche der ganzen Welt zeigen will, dass Christus wirklich real in der Hostie gegenwärtig ist. Die Prozessionen mit ihren festlich geschmückten Altären, den Blumenbildern und den betenden Gläubigen erinnern an eine Zeit, in der der Glaube noch das öffentliche Leben prägte und nicht als private Freizeitbeschäftigung betrachtet wurde. Dass dieses Fest überhaupt entstanden ist, verdankt die Kirche in besonderer Weise dem heiligen Köln. Hier war es der Kölner Erzbischof Konrad von Hochstaden, der nicht nur 1248 den Grundstein zum Kölner Dom legte, sondern die von den Römern gegründete Stadt am Rhein sehr früh zu einem Zentrum der Fronleichnamsfrömmigkeit machte. Die Stadt der heiligen drei Könige, der zahllosen Kirchen und Reliquien, galt über Jahrhunderte als das heilige Köln, als eine Hochburg katholischer Kultur und Glaubenskraft. Umso befremdlicher wirkt die Nachricht, die kurz vor Fronleichnam die Runde machte. Der Kölner Dom soll ab Juli 2026 für Besucher 12 Euro Eintritt kosten. 12 Euro, um Deutschlands bedeutendste Kathedrale zu betreten, 12 Euro für den Zugang zu jenem Bauwerk, das über Jahrhunderte als steingewordenes Glaubensbekenntnis errichtet wurde. Dass katholische Kirchen im Unterschied zu evangelischen Gotteshäusern auch außerhalb der Gottesdienstzeiten frei zugänglich sind, hängt übrigens mit dem Dogma zusammen, dass die Katholiken an Fronleichnam feiern und auf das das ewige Licht neben dem Tabernakel hinweist, dass Christus in der konsekrierten Hostie immer real gegenwärtig ist, auch außerhalb der Gottesdienste. Natürlich kostet der Erhalt des Doms Geld. Das ist nichts Neues, sondern seit Jahrhunderten so. Doch die eigentliche Frage lautet nicht, ob Kosten entstehen. Die eigentliche Frage lautet, welches Selbstverständnis hinter dieser Entscheidung steht. Die Verantwortlichen betonen, das Gebet bleibe kostenlos. Nur der touristische Besuch werde künftig bezahlt. Formal mag das stimmen. Tatsächlich aber sendet die Maßnahme ein fatales Signal. Der Dom erscheint immer weniger als Haus Gottes und immer mehr als kulturelle Sehenswürdigkeit mit angeschlossener religiöser Nutzung in einer abgelegenen Seitenkapelle. Aus der Kathedrale wird schleichend ein Museum mit Gottesdienstbetrieb. Wer die Entwicklung der vergangenen Jahre beobachtet hat, erkennt darin kein isoliertes Ereignis. Während der Corona-Zeit etwa blieb auch der Kölner Dom selbst an den höchsten Feiertagen des Kirchenjahres verschlossen. Gleichzeitig wurde dieser Dom wieder zugänglich gemacht, um ihn als Corona-Impfstraße zu missbrauchen. Eine für Gläubige schmerzhafte, ja manchen sogar blasphemisch anmutende Verschiebung der Prioritäten. Vor diesem Hintergrund wirkt die Einführung eines Eintrittsgeldes wie ein weiteres Kapitel derselben Geschichte. Verwaltung vor Verkündigung, Betrieb vor Anbetung, wirtschaftliche Logik vor geistlicher Sendung. Besonders schwer nachvollziehbar erscheint dies angesichts der Tatsache, dass das Erzbistum Köln zu den reichsten Diözesen der gesamten Welt zählt. Auch wenn der Dom nicht direkt dem Erzbistum gehört, dürfte sich mancher fragen, ob tatsächlich ausgerechnet 12 Euro pro Besucher notwendig sind. Oder ob hier nicht vielmehr ein Denken sichtbar wird, dass die Kirche zunehmend als eine Art NGO mit eigener Steuer der Kirchensteuer versteht. Der Kölner Dom wurde nicht errichtet, damit Touristen Eintrittskarten erwerben. Er wurde gebaut, damit Menschen beten, Gott begegnen und die Gegenwart Christi in der Eucharistie verehren können. Seine gewaltigen Türme sollten zum Himmel weisen, nicht auf eine Kasse am Eingang. Der Streit um 12 Euro ist deshalb weit mehr als eine Debatte über Finanzen. Er berührt die Frage nach dem Wesen der Kirche selbst. Ist der Dom in erster Linie ein Heiligtum oder ein Baudenkmal? Ist er ein Ort der Gegenwart Gottes oder eine touristische Attraktion mit religiösem Hintergrundprogramm? Das heilige Köln war einst ein Symbol lebendigen katholischen Glaubens. Wenn nun ausgerechnet dort der Zugang zur berühmtesten Kirche Deutschlands mit einem Eintrittspreis versehen wird, dann ist dies für viele Gläubige mehr als eine Verwaltungsentscheidung. Es ist ein Symbol. Ein Symbol für die fortschreitende Verwandlung des Hauses Gottes in einen Wirtschaftsbetrieb. Und man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, wo eine Kathedrale primär als Sehenswürdigkeit verwaltet wird, ist der Weg zur vollständigen Säkularisierung nicht mehr weit. Die Niederlande zeigen seit Jahren, wohin diese Entwicklung führen kann. Zu Kirchen, die heute Nachtclubs, Supermärkte oder Veranstaltungshallen sind. Noch ist der Kölner Dom davon weit entfernt. Aber wer die Zeichen der Zeit lesen will, sollte sich fragen, ob die 12 Euro tatsächlich nur ein Eintrittspreis sind oder nicht vielmehr ein Eintrittsgeld in eine Zukunft, die nicht nur gläubige Christen zu Recht mit Sorge betrachten.
Das war der Kommentar des Tages von David Berger. Liebe Hörer, das war es mit 18:20 an diesem Donnerstagabend. Einen kleinen Ausblick wagen wir morgen bei Kontrafunk. Aktuell sind wir natürlich zuverlässig mit neuesten Informationen für Sie zurück. Unter anderem widmen wir uns da dem Thema Inflation. Außerdem, Roger Köppel ist bei uns zu Gast zum Thema Keine 10 Millionen Schweiz. Pierre Heumann ist da zur Situation im Libanon. Ich bedanke mich für heute Abend ganz herzlich bei der 18:20-Mannschaft. Redaktionelle Leitung hatte Katharina Schmieder, Technik und Produktion Jörg Reinke, Nachrichten Marcel Joppa und ich bin Gernot Danowski. Ihnen, liebe Hörer, herzlichen Dank fürs Einschalten. Schönen Abend, tschüss und bis bald.